auch heute Zeit zum Gebet und Zeit zur Psalmlesung, Zeit zum Lobpreis. Wir beten vor unserem Gott mit Worten aus dem 63. Psalm und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Amen. Brief in Kapitel 3 hören wir auf die Verse 14 bis 21. Paulus schreibt: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater, im Namen Jesu kommen wir zu dir und danken dir auch an diesem Sonntagvormittag für dieses absolute Vorrecht, so zusammen sein zu dürfen. Wir danken dafür, dass du uns diese Chance und die Gelegenheit gibst, hier dich in unserer Mitte zu feiern, dir zuzusingen, deinen Namen zu ehren und das zu wissen, da wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, da bist du selbst. So danken wir dir für deine Präsenz, für dein Dasein hier bei uns. Wir beten dich darüber an und geben dir alle Ehre und allen Lobpreis. Was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk, dass du in unser kleines Leben hineingetreten bist. Dass deine Liebe uns berührt hat, dass deine Liebe bei uns angekommen ist, dass du selbst in unser Leben eingezogen bist, dass du bei uns wohnst und wir bei dir sind. Danke von ganzem Herzen, Dank dafür. Und jetzt bitten wir dich um diesen Morgen, um einen Raum des Hörens. Wir bitten dich, dass deine Worte bei uns ankommen, unseren inneren geistlichen Menschen erreichen. Wir bitten dich, dass du Hans-Joachim Eckstein segnest für den Dienst der Verkündigung des Predigens hier in unserer Mitte. Und wir danken dir, dass du uns deine wunderbaren ewigen Worte geschenkt und gegeben hast. Unser Anliegen ist es immer und immer wieder, dass diese Worte in alle Generationen hineingehen, dass sie auch alle Heranwachsenden in unserer Gemeinde erreichen, auch in ihren Räumen, Kinder- und Jugendbereich in diesem Vormittag. Wir bitten, dass dein Wort weitergeht für die, die mit uns verbunden sind im Stream. Und wir bitten dich für Menschen, die von deiner Liebe noch nicht in dieser Weise erreicht und erfasst worden sind, dass sie dir begegnen dürfen. Schenk du diesen Raum der Gnade auch an diesem Morgen in unserem Umfeld, in unseren Familien, Kontakten, Nachbarn, Freunden, Kollegen. Das ist unser großes Gebet. Deswegen danken wir dir auch an diesem Morgen ganz besonders für die JUMICO, für die Jugendmissionskonferenz in Stuttgart. Danken dir, dass das möglich ist, dass da Tausende von mehrheitlich jungen Erwachsenen zusammenkommen, nach deinem Willen fragen, deinen Weg fragen, das Thema der Mission, der Weltmission auf ihrem Herzen haben. Sei segnend, wirkend durch deinen Geist, wegweisend an diesem Tag, auch insbesondere bei der JUMICO mit dabei. Segne auch unsere Mitarbeiter, dort sind, und lass sie zum Segen sein. Herzlichen Dank, dass du über diesen ganzen Tag in diesem Haus wachst, auch über unsere Gemeinde wachst, auch bei unserem Gemeindenachmittag, auch über diesem Jahr segnend über unsere Gemeinde bist. Das erbitten wir, das erwarten wir, das erhoffen wir von dir, unserem Gott. Und so geben wir dir in diesem Raum die Ehre, beten dich an und danken dir für deine wunderschöne, kraftvolle Liebe, die unser Leben bestimmt. Gelobt seist du. Amen.
Ihr Lieben, Epheser 3, 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist. Wir befinden uns in der Mitte des Epheserbriefes. Er hat ja 6 Kapitel am Ende des 3. Kapitels. Und hier nun finden wir ein Gebet, eine Fürbitte des Apostels, die wir eigentlich eher am Ende oder am Anfang des gesamten Briefes erwarten. Es ist mit dem Epheserbrief etwas ganz Besonderes in vielfältiger Weise. Der Epheserbrief ist nicht veranlasst von Problemen in der Gemeinde, wie die meisten anderen Briefe. Man denke nur an den 1. und 2. Korintherbrief. Missstände in der Gemeinde, offene Fragen, Pläne, die zu besprechen sind, das alles veranlasst das Schreiben. Und natürlich ist auch in einem solchen Problembrief der geistliche Anfang und der Abschluss von Bedeutung. Der Epheserbrief aber hat keine Probleme im eigentlichen Sinne zu besprechen. Es gibt nichts in der Gemeinde, was konkret geklärt werden müsste, sondern der Epheserbrief ist ein Brief der Ermutigung der Gemeinde, der Vergewisserung der Gemeinde, der Erinnerung an das, was sie ja grundsätzlich schon hat, erkannt hat und weiß. Er möchte ermutigen. Und dies tut er überschwänglich. Diese Ermutigung an das Volk Gottes, das an Christus glaubt, aus Juden und an Heiden, diese Ermutigung ist überschwänglich und nicht nur mit dürren Worten. Das merkt man einerseits schon am Aufbau. Denn wenn wir hier ein Dankgebet haben, das übergeht in einen Lobpreis, finden wir es umgekehrt am Anfang, dass es mit einer Eulogie, einem Lobpreis beginnt und dies gleich in vielen Sätzen und dann in der Fortsetzung des 1. Kapitels ein Gebet, ein Fürbittgebet und Dankgebet artikuliert. Der Brief ist insgesamt geprägt von gottesdienstlicher, feierlicher Sprache. Es wird also des Glaubens und der Grundlagen des Glaubens quasi wie im Gottesdienst in Lobpreis, Gebet und Schriftlesung gedacht. Dazu kommt noch etwas, worunter ihr nicht leiden müsst, weil ihr eine deutsche Übersetzung habt. Aber meine armen Theologiestudierenden, die sind herausgefordert, weil Paulus hier auch formal die Feierlichkeit zum Ausdruck bringt, indem er den Einstieg der Eulogie, gelobt sei Gott am Anfang, über 11 Verse in eine einzige Satzkonstruktion packt. Hauptsatz, Nebensatz, Partizip, Infinitiv, Attribut, Prädikatsnomen. Man ist erschlagen. Das macht er aber nicht so wie wir Theologieprofessoren. Wenn wir Theologieprofessoren eine Vorstellungsvorlesung halten oder eine Antrittsvorlesung halten, dann versuchen wir es möglichst kompliziert zu machen. Und so hörte ich einmal zwei miteinander reden, die aus einer Probevorlesung rausgingen und sich fragend anguckten. Und dann sagte die eine, der Vortrag muss vorzüglich gewesen sein. Ich habe kein Wort verstanden. Paulus wird nicht feierlich, um kompliziert zu sein und zu beeindrucken. Er ist überwältigt von der Gnade Gottes und der Liebe Jesu Christi. Und deshalb ist auch der Epheserbrief für uns, wenn wir in der deutschen Übersetzung immer wieder Semikolon und Punkt geschenkt bekommen, um durchzuatmen, auch für uns nichts für die schnelle Lektüre. Er will meditiert, gebetet sein. Paulus sagt nicht einfach nur, Gott begnadet uns. Das könnte zu schnell überhört werden. Gott begnadet uns in seiner Gnade. Das liebt der Grieche, denselben Begriff doppelt zu gebrauchen, damit es auch wirklich hängen bleibt. Aber auch da sagt er noch, das ist mir noch zu wenig. Er begnadet uns mit seiner herrlichen Gnade. Gott liebt uns. Gott liebt uns mit seiner Liebe. Gott liebt uns mit seiner großen Liebe. Für die erste Lektüre mag es zunächst etwas mühselig erscheinen, aber der Brief ist auch keine evangelistische Schrift und er ist auch keine missionarische Schrift, sondern er adressiert Menschen, die grundsätzlich in Christus sind, auf seinen Namen getauft und an ihn glauben. In der Sprache, im Stil, kommt die Bedeutsamkeit zum Ausdruck. So überfließend, so überreich ist die Gnade, die Paulus für seine Gemeinde in Erinnerung rufen will, dass ihm die Worte ausgehen und der Überfluss auch sprachlich zum Ausdruck kommt. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist. Wenn ihr verschiedene Übersetzungen benutzt, dann fällt euch auf, dass es in diesem Nachsatz hier Varianten gibt, die aber nichts an der Grundaussage ändern. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist. Der Epheserbrief ist besonders in seinen Aussagen, auch innerhalb des Corpus Paulinum, der 13 Paulusbriefe, nicht weil er etwas anderes verkündigt, sondern weil er das, was das Evangelium ist, das Zentrum des Evangeliums von Jesus Christus, in einer besonders nachdrücklichen Weise entfaltet. Hier ist nicht also das Licht insgesamt auf die Bühne gerichtet, sondern fokussiert. Fokussiert auf den Vater und fokussiert auf den Sohn Jesus Christus. Diese Fokussierung, das Herausheben der Größe und Bedeutung Gottes des Vaters und der Einzigartigkeit Jesu Christi ist innerhalb der Paulusbriefe hier zu vergleichen, der Epheserbrief im Verhältnis zu den anderen 12 Briefen im Corpus Paulinum, mit dem Johannesevangelium im Rahmen der 4 Evangelien. Auch im Johannesevangelium wird ja von keinem anderen Jesus Christus berichtet als in den anderen. Aber im Johannesevangelium ist ebenso der Fokus auf die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi gerichtet. Auf die Fülle der Gnade. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einzigartigen Sohnes Gottes, voller Gnade und Wahrheit, voller Güte und Treue. Und in ihm, dem Wort, haben wir genommen die Fülle der Gnade und Gnade um Gnade empfangen. So also wie das Johannesevangelium sich ganz auf den Vater und den Sohn in ihrer Majestät und Herrlichkeit, in dem Überwältigenden ihrer Zuwendung, in ihrer Liebe konzentriert, so der Epheserbrief also im Rahmen der anderen Schriften des Neuen Testamentes und auch innerhalb der 13 Paulusbriefe. Gott wird als Vater verstanden. Und dies in seiner Herrlichkeit. Beides gilt es bewusst zu machen. Wenn wir von Gott als Vater reden, der uns liebt, müssen wir eine doppelte Stufe machen. Die erste Stufe ist schon die rein menschliche der Annäherung, dass nämlich die Bezeichnung Gottes als Vater für uns noch nicht an sich eindeutig ist. Warum auch hier in unserer Luther-Übersetzung es heißt, der rechte Vater ist. Es ist nicht allen von uns geschenkt, dass die Rede von Gott als Vater etwas Positives in uns weckt. Haben wir einen Vater gehabt, der ablehnend war oder der auch nur gleichgültig war, dann ist die Vorstellung von Gott als Vater nichts, was uns jetzt überschwänglich macht. Haben wir gar einen Vater gehabt, der nur dann uns angenommen und wahrgenommen hat, wenn wir überragend waren in unserer Leistung? Hatten wir einen Vater, der uns nur anlächelte, wenn wir aber genau das taten, was er von uns erwartete? Dann ist die Rede von Gott als Vater nichts Erfreuliches. Dann nehmen wir das zur Kenntnis und versuchen uns mit ihm zu arrangieren, wie wir es damals ja auch mussten oder vielleicht heute noch müssen. Ich erinnere mich an einen Männertag, den wir hatten, von Gott als Vater und uns als Vätern. Und dann stand ein Mann auf in der Diskussion nach dem Referat und sagte, ich ringe heute noch mit meinem Vater, der schon 20 Jahre tot ist und möchte ihm gefallen, obwohl er ja gar nicht mehr da ist. Ich leide immer noch unter seiner konditionierten Annahme, dass er mich nie gelten ließ als der ich war, sondern immer nur wollte, dass ich das bin, was er von mir erwartet. Die unter uns also, die mit ihrer Vatererfahrung nicht so glücklich dran waren, die müssen den Schalter umlegen und müssen das Zweite betonen. Der rechte Vater ist im Blick. Also Gott ist nicht wie dein Vater in diesem Fall, sondern dein Vater hätte sich besser an Gott als Vater orientiert. Also Gott ist nicht wie wir als Väter sind, auch wenn wir es noch so gut meinen, die wir vielleicht Kinder und Enkel haben, sondern umgekehrt. Gott ist so, dass er die Vorlage ist für alle Vaterschaft und er ist der Vater, der den Namen gab, auch für alle Sippen, wenn das in eurer Übersetzung als Variante steht. Ich habe gesagt, zwei Schalter müssen wir umlegen. Selbst wenn du einen Vater hast, von dem du sagst, ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Zunächst einmal glücklich gepriesen bist du. Das macht manches in deinem Leben einfacher, wenn Vater und Mutter dich geliebt haben. Denn dann in der Tat kannst du sagen, wenn Gott so ist wie ein Vater, wenn er mich tröstet wie eine Mutter, dann ist das von vornherein schon mal Evangelium. Und dann kannst du sagen, ja, also mein Vater war natürlich nur begrenzt in seinen Möglichkeiten. Der Arme ist auch inzwischen gestorben und manchmal hat er auch einen schlechten Tag gehabt. Aber ich weiß ja, Gott ist 7-mal besser als mein guter Vater. Du kannst also auf dem Weg der Steigerung sagen, dann habe ich ein gutes Gottesbild. Gott aber als Vater ist nicht nur 7-mal besser als unser irdischer Vater. Er ist unbegrenzt. Herrlicher, liebevoller und gnädiger. Denn er ist der ewige Gott. Ein menschlicher Vater mag 3 Kinder je auf ihre Weise lieben und jedem von ihm das Bewusstsein schenken können, dass sie einzigartig für ihn sind und unentbehrlich. Vielleicht haben einzelne von uns sogar 6 Kinder und bemühen sich als Eltern redlich, Großeltern müssen mit beispringen, jedem einzelnen Kind gerecht zu werden. Aber irgendwo ist die menschliche Grenze erreicht und im Alltag ist sie schon vor 6 Kindern erreicht. Nur die Liebe und die Wertschätzung kann uns selbst das Selbstwertgefühl und die innere Stärke geben, um mit Widrigkeiten im Leben zurechtzukommen. Nur die Wertschätzung und Liebe gibt uns das Bewusstsein der Einzigartigkeit. Dass wir uns nicht herausragend verhalten müssen, nicht auffallen müssen, nicht übermäßig leisten müssen, um wahrgenommen zu werden, sondern dass wir wertvoll sind durch die Zuwendung und Liebe. Gottes Liebe aber ist nicht nur quantitativ eine Steigerung, sondern qualitativ. Nur Gott kann diese Liebe und das Bewusstsein der Einzigartigkeit für jeden von Milliarden Menschen zur Verfügung stellen. Und kämen alle Menschen gleichzeitig auf dieser Erde zum Glauben, wäre Gott in keiner Weise als Vater überfordert, ihnen allen das Bewusstsein der Einzigartigkeit, wie es in Christus offenbart ist, zu vermitteln. Gott ist der ewige Vater, der alles qualitativ und quantitativ sprengt, was wir je an Zuwendung, Licht und Wärme erfahren haben. Und deshalb ist Paulus auch im Zusammenhang der Liebe Gottes und der Gnade und Barmherzigkeit Gottes es so wichtig, deutlich zu machen, Gott hat seine Herrlichkeit offenbart. Herrlichkeit ist ein Begriff, den wir natürlich aus Lobpreisliedern kennen, aber der im Alltag bei uns keine konkrete Füllung hat. Der hebräische Begriff Kavod ist auch nicht nur Herrlichkeit, sondern zunächst einmal Gewichtigkeit, Erhabenheit, Majestät. Wer Gott ahnen darf, der ist überwältigt von der Erhabenheit und Größe Gottes. Nun könnte Majestät, Größe, Erhabenheit für uns zugleich bedrohlich wirken. Und die Erhabenheit eines Tyrannen in der Mitte seiner Myriaden von Soldaten hat ja nichts Faszinierendes, sondern etwas Erschreckendes. Und deshalb ist es Paulus so wichtig, deutlich zu machen, dass Gott seine Erhabenheit, seine Majestät, seine überwältigende Größe in seinem Sohn Jesus Christus offenbart hat als Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit hat sich in Christus offenbart als Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Wie Luther einmal sagte, Gott ist ein Glutofen der Liebe. Und dies gilt nicht etwa nur für manche Tage. Am Sonntag also offenbart er sich als Gnade, aber wehe dem, der am Montag noch lebt. Es ist nicht so, dass er sagt, bei Wohlverhalten bin ich gnädig, aber wehe, du entsprichst nicht meinen Anforderungen. Und die Anforderungen waren bei den 10 Geboten schon schlimm genug, um sie im Alltag umzusetzen. Wenn du die Bergpredigt nimmst, dann gute Nacht, wenn du erst alles tun musst, damit dein Vater dir gnädig ist im Himmel. Nein, Gottes Liebe ist das, was wir menschlich so ersehnen, was wir auch in der Gemeinde so ersehnen und so selten bei Menschen erfahren. Sie ist voraussetzungslos und bedingungslos, denn sie gilt nicht unserem Wohlverhalten, sondern uns als Person. So wie Eltern, wenn es denn richtig ist, ihre Kinder nicht erst durch Wohlverhalten liebenswert finden, sondern weil sie ihre Kinder sind, sie lieben und ihnen zugetan sind. Gott ist Liebe und nicht Hass. Er ist Licht und er ist nicht Finsternis. Er will Leben und Gott will nicht den Tod. Und wenn vom Zorn Gottes die Rede ist, ist das nicht Wut im menschlichen Sinne, sondern auch Gottes Zorn ist das leidenschaftliche Nein aus seiner Liebe und Gerechtigkeit gegenüber all dem, was Leben gefährdet, was Liebe gefährdet, was Beziehung gefährdet und was Dunkelheit bringt und nicht Licht. Gäbe es Jesus Christus nicht, dann wäre es eine offene Frage, ist Gott wirklich Liebe oder ist er nicht auch Gleichgültigkeit oder sogar Hass? Gäbe es Jesus Christus nicht und das Evangelium von ihm, dann wären wir in finsteren Tagen unsicher, ist er nur Licht von seinem Wesen her oder kann er sich nicht auch als Finsternis zeigen? Gäbe es Jesus Christus nicht, dann wüssten wir nicht, will Gott wirklich das Leben oder ist er nicht manchmal willkürlich dazu entschieden, willkürlich Menschen durch Krankheit oder Alter sterben zu lassen? Die Eindeutigkeit unseres Glaubens ist erst gegeben mit der Offenbarung des Geheimnisses, von dem der Epheserbrief so geheimnisvoll spricht. Das Geheimnis, das Gott schon lange in seinem Herzen hatte, ja nicht nur in seinem Herzen, mit seinem Sohn schon vor Grundlegung der Welt geplant hatte, nämlich den Plan zu unserem Heil. uns zu retten. Aus dem Tod ins Leben, aus der Dunkelheit ins Licht, aus Schuld und Trennung in die heilvolle Beziehung, die Versöhnung und den Frieden. Wir sind in der deutschen Sprache ja nicht immer so ganz klar mit den Unterscheidungen. Aber es gibt in der Philosophie und Theologie eine sehr schöne Unterscheidung zwischen Geheimnis und Rätsel. Ein Rätsel ist etwas, was mir eine Frage aufgibt, aber Rätsel kann man lösen. Es gibt aber nichts Langweiligeres als ein gelöstes Rätsel, dann kenne ich es ja schon. Nicht? Ein Geheimnis aber, im Unterschied zum Rätsel, wenn ich einen Unterschied mache, ein Geheimnis wird bei seiner Enthüllung nicht kleiner, sondern ein Geheimnis wird immer größer, je tiefer du eindringst. Vor Grundlegung der Welt, so heißt es gleich zu Beginn in 1,3 folgende, vor Grundlegung der Welt hat Gott in seinem Wohlwollen schon entschieden, dass er uns erlösen will. Israel als das erste Verheißungsvolk, ja, zuerst, aber auch die Heiden. Und da die Epheser überwiegend Heidenchristen waren, verdienen sie in Kapitel 2 eine besondere Anrede. Ihr wart einst wohl außerhalb. Einst wusstet ihr nichts von der Verheißung. Nun aber seid ihr wie Israel hineingeführt in das Heilsvolk. Und dies war von Anfang an von Gott geplant. Die Heidenchristen sind nicht eine Notlösung für das Heilsgeschehen. Dass nicht ganz Israel Jesus sofort erkannt hat, war nicht der Grund, dass Gott dann die Apostel zu den Heiden sandte, sondern vor Grundlegung der Welt hatte er uns als überwiegend, denke ich mal, Heidenchristen mit im Blick. Nun mag für dich diese Problematik der ersten Christen, sind nur Juden eigentlich von Christus und seinem Heil betroffen oder gilt das auch für Heiden, eine Erinnerung sein, die, wenn ich nicht gerade mit Juden unmittelbar im Dialog bin, was ja viele von uns in diesem Raum sind, nicht so aktuell ist. Aber die Lehre von der Erwählung zum Heil betrifft auch dich und mich. Bevor du nur ahntest, dass dich das Evangelium interessieren könnte, hatte dich Gott schon im Blick. Bevor du sagtest, ja, ich will, hat Gott längst gesagt, ja, ich will und ich höre nicht auf, bis auch du willst. Und zwar nicht durch Zwang, sondern weil ich dich überwältigen werde durch das Evangelium. Du bist erwählt lange, bevor du selbst ja gesagt hast. Du bist nicht erwählt, weil du dich entschieden hast. Du hast dich entschieden, weil du erwählt warst und berufen bist. Wird da irgendwie über mich verfügt? Nein, es wird nicht über dich verfügt, sondern Gott wollte nicht, dass du in die Irre läufst, dass du ein zeitliches Leben führst ohne Sinn und ohne die Beziehung zu ihm. Gott überwältigt uns durch seine Liebe. Er wird uns zu groß und so kommen wir zum Glauben. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Es ist etwas ganz Spannendes mit dem Christsein. In dem Augenblick, in dem ich zum Glauben finde, das Evangelium mich überwältigt, in dem ich mich versöhnen lasse und zustimme und Jesus als Herrn anerkenne und mich ihm übereigne, mich auf seinen Namen taufen lasse, bin ich was? Ich bin ein Kind Gottes im absoluten Vollsinn. Ich bin, wie Paulus es gerade hier so gerne sagt, ich bin seinsmäßig im Augenblick meines zum Glauben kommens der Wiedergeburt, seinsmäßig ganz in Christus und Christus ist durch seinen Heiligen Geist in mir. Auch hier wieder erinnert ihr euch an das Johannesevangelium. Ich bin im Vater und der Vater ist in mir und so sollt ihr in mir sein und ich im Vater. Das heißt, wäre ich, als ich mit 15 Jahren zum Glauben kam, auf der Heimfahrt von der Jungscharstunde mit dem Fahrrad verunglückt, es ist nicht passiert, gar nichts ist passiert, ich bin gut nach Hause gekommen, aber wäre ich verunglückt, wie viel Prozent des ewigen Lebens hätte ich gekriegt? Ja, da hätten die Engel gestritten. Also 10 Minuten ist knapp. Und dann ist das der Eckstein, da würde ich nochmal einen Prozentpunkt abziehen. War das so? Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten die Engel mir auch im Minus noch das ewige Leben abziehen können. Aber es ging nicht nach dem Eckstein. Es ging nach Christus. Im Augenblick unseres zum Glauben Kommens haben wir alles, was wir brauchen, um in Ewigkeit versöhnt, erlöst, im Frieden und überschwänglich zu leben. Nicht wir, sondern Christus. Denn er ist für uns gestorben, damit sein Tod auch für uns gilt. Wir sind dem Tod gestorben in Christus. Und er ist auferstanden durch die Kraft des Vaters, damit wir mit ihm auferstehen werden. Und es ist der Epheserbrief, der dies für viele Theologen irritierend formuliert. Weil hier es nämlich heißt, wir sind bereits mit Christus auferstanden. Wir sind bereits mit in die himmlische Welt versetzt. Weil wir in Christus sind, zu ihm gehören, in seinem Herrschafts- und Schutzbereich sind. Weil wir an seinem Tisch sitzen und er unser Gastgeber und Herr ist. Deshalb ist unser Wesen und unser Sein ganz von Christus her definiert. Wir sind nicht mehr an sich, sondern wir sind nur noch in Christus. Das ist unser neues Sein für Zeit und Ewigkeit. Das heißt, im Augenblick unseres zum Glauben Kommens haben wir alles, was wir haben können. Denn mehr als Christus wirst du am Himmel nicht kriegen und du wirst im Himmel merken, du hättest allen Grund gehabt, hier viel glücklicher zu sein, in der Erinnerung daran, was du wahrhaft damals schon hattest. Mehr als ihn kannst du gar nicht haben. Aber weniger als ihn solltest du niemals mehr in deinem Bewusstsein, in deinem Herzen, in deiner Zeitplanung, in deinem Selbstverständnis haben. Das bedeutet, dass wir alles in Christus haben und sind. Wir sind schon Töchter und Söhne Gottes. Wir sind Schwestern und Brüder Jesu. Das ist der Beginn und die Voraussetzung. Ich lebe in Christus und Christus lebt in mir. Wir sind ein Wir und das ist meine neue Identität. Das heißt aber nicht, dass es dann langweilig wird, eine Minute nach der Bekehrung, nach dem Motto, jetzt bin ich ja schon alles, jetzt wird es mir aber lang bis zur Wiederkunft Christi, was mache ich jetzt mit den Jahrzehnten, die dazwischen liegen, bis ich dann sterbe? Keine Angst, es wird nicht langweilig. Denn es gibt einen Entwicklungsprozess, dass wir den Reichtum seiner Herrlichkeit immer mehr erkennen und dass wir stark werden durch seinen Geist am inwendigen Mensch. Der inwendige Mensch, der neue Mensch, die neue Kreatur, was ist das? Nun, dein alter Adam und die alte Eva sagt, Seste, ich habe es doch schon immer gewusst, es gibt in mir doch einen guten Kern. Ich habe doch über den Sündenfall hinweg einen guten Kern bewahrt. Und die Kirchengeschichte ist voll von dogmatischen Diskussionen. Hat nicht der Mensch seine Ebenbildlichkeit gewahrt? Sind wir nicht im Kern alle gut? Und es waren nur unsere Eltern und vor allen Dingen die Lehrer, hieß es lange Zeit, die sind an allem schuld. Die Menschen werden als Engel geboren und durch Schule und Elternhaus werden sie zu Bengeln. Und das ist das einzige Problem. Deshalb schafft die Schule ab. Ich weiß nicht, ob einige Privileg hatten, in diesen Jahrzehnten dann in den 70er, 80er Jahren groß zu werden. Als immer die Eltern an allem schuld waren, da hat man leicht gelebt. Ich muss euch enttäuschen. Der inwendige Mensch ist nicht der innere Kern der alten Eva. Der innere Kern der alten Eva ist zu nichts zu gebrauchen, so wenig wie der alte Adam. Es macht keinen Sinn, Schwerpunkttage zur Heiligung des alten Adams anzubieten und der alten Eva. Ihr könnt euch die drei Einheiten sparen, da kommt am Schluss nichts raus. Dem alten Adam, der alten Eva, kannst du nicht trauen. Was ist nämlich das? Das ist der Mensch in Isolation von Gott. In Isolation von Gott. Das ist unsere Verlorenheit. Das Ich gegen Gott und ohne Christus. Der inwendige Mensch, das bin ich mit Christus und in Christus und Christus in mir. Und was habe ich selbst als junger Christ gesagt? Was soll das da? Jetzt heißt es da, 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Und ich habe mich angeguckt und gesagt, das ist keine neue Schöpfung, das ist immer noch der Alte. Ja, du hast nicht richtig gelesen. Ist jemand in Christus? Das Neue an der neuen Kreatur bist nicht du. Du kannst so lange an dir rumschminken und machen und tun, da wird nichts neu. Eure tägliche Erfahrung, wenn ihr in den Spiegel schaut, nicht? Es ist zwecklos. Nein, wir werden nicht von uns aus neu. Wir sind neu im Wir mit Christus. Das Subjekt eines Gläubigen lässt sich nicht mit Ich definieren, sondern nur mit Wir. Ist Christus in mir und ich bin in ihm, dann in der Tat werde ich neu. Und dann bin ich neu. Wie können wir erstarken am inwendigen Menschen? Vers 17. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Der lebendige, auferstandene Christus lebt in mir. Unsere Würde ist, dass wir die Wohnung Gottes, des Vaters und des Sohnes in Gestalt des Heiligen Geistes sind. Und wenn du das nächste Mal den Eindruck hast, bei irgendeinem trüben Tag, ich bin nichts wert, wozu bin ich da, wer bin ich überhaupt? Du bist die Wohnung Gottes. Grund genug, aufrecht zu gehen. Du bist der Tempel Gottes, in dir will Gott wohnen und sich entfalten. Wir sind nicht Stellvertreter des abwesenden, gestorbenen Jesus von Nazareth. Wir sind Repräsentanten und Wohnung und Verleiblichung des auferstandenen Christus in uns, als Einzelne und als Gemeinde. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und in ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Das bedeutet Wachstum im Glauben, eingewurzelt und gegründet zu sein in der Liebe. Hast du schon deine ganze Biografie durchgearbeitet mit den Augen der Liebe Gottes und mit der Liebe Jesu Christi, die er in Kreuz und Auferstehung dort dir offenbart und geschenkt hat? Bist du schon eingewurzelt in der Liebe, sodass nicht jede Anmache von irgendeinem missgünstigen Menschen dich gleich umwirft? Nicht jede Krankheit und jeder Zweifel, nicht jeder Misserfolg dich gleich umwirft? Die Tage hatten wir ja Stürme und dieses Verwurzeltsein lässt sich ja an den Bäumen so schön deutlich machen. Wenn du christlich ein Flachwurzler bist, dann hast du es schwer ab einer gewissen Windstärke. Wenn deine Wurzeln nicht tief gehen, wie gehen die tief? Nun, indem du wie der Psalmist vorhin, Psalm 63, der David, Gottes Gegenwart suchst und pflegst. Habt ihr eigentlich gemerkt, was ihr gebetet hat? Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Ich sehne mich nach dir. Meine Seele dürstet nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir, wie das trockene Land, wo kein Wasser ist. Denn ich suche deine Herrlichkeit und Macht. Denn deine Gnade, deine Zuwendung, deine Güte und Liebe ist mir, so betet David, wichtiger geworden als mein eigenes Leben. Du würdest gerne, nachdem du schon alles in der Gnade geschenkt bekommst, auch ein bisschen selbst was tun. Wunderbar. Dann wachse, wurzle und lege dein Fundament in dieser Liebe. Empfange sie und lebe sie. Und wie das konkret aussieht, wollen ja dann die nächsten drei Kapitel auslegen, konkretisieren, natürlich nur an Beispielen, um Muster zu haben. Wie kann ich denn jetzt die empfangene Liebe auch reflektieren? Was heißt das für unseren Alltag in der Gemeinde? So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Wachsen im Glauben bedeutet Gottes Gnade und Liebe immer mehr empfangen. Und wenn du meinst, irgendwann ist da oben das Behältnis leer zum Ausschütten, in dem Maß, wie du es nimmst, wird es immer mehr. Gottes Gnade ist unerschöpflich. Sie ist überfließend. Wir sollen erkennen die Liebe Christi nach der Breite, der Länge, der Höhe und der Tiefe. Ist euch was aufgefallen? Das sind 4 Dimensionen. Wir haben eigentlich nur 3. Und was ich am Anfang sagte zu dem Vaterbild, dass Gott anders ist und nicht nur quantitativ, sondern qualitativ, kommt hier so schön zum Ausdruck. Wir können Gottes Dimensionen seiner Liebe nicht ermessen. Weit über Bitten und Verstehen liebt er uns und handelt er zu unseren Gunsten. Und das ist das Problem, wenn wir unseren Glauben erklären wollen, einem Menschen, der den Glauben nicht kennt. Dass er diese Dimensionen der Herrlichkeit Gottes und der Ewigkeit und der Jenseitigkeit, die ja jetzt schon existiert, sie ist ja real im Himmel. Und die Ewigkeit fängt ja nicht an, dann wäre sie nicht Ewigkeit, sondern die Ewigkeit ist ja schon. Wir können das so schwer erklären. Und deshalb mag es dir manchmal so sein, wenn du den Glauben erklärst, als müsstest du einem Menschen, der nur eine Dimension hat, nur eine Dimension, eine Kugel erklären. Hast du für die Mittagspause was zu tun? Wie erkläre ich einem, der nur eine Dimension hat, eine Kugel? Dem fehlen 2 Dimensionen, um das zu erklären. Da musst du sagen, ja, die Kugel ist eine Linie, die unendlich läuft und in sich selbst einmündet. Das ist Widerspruch, Quatsch, kann doch gar nicht sein. Eben, du sagst, das kann doch gar nicht sein, dass Gott Milliarden von Menschen vollkommen liebt. Es kann nicht sein, dass seine Gnade und Liebe keine Grenzen kennt. Es kann doch nicht sein, dass es unerforschlich ist. Also irgendwann mal muss man doch das Ende erreichen. Eben nicht. Und das ist das, was uns so fasziniert. Der Epheserbrief ist geschrieben, um die Christen in Ephesus an das zu erinnern, was sie längst wissen. Aber was wir wissen, vergessen wir. Und was wir erinnern, haben wir dennoch noch lange nicht erkannt. So wie Maria am Grab Jesu, wie Martha und Maria. Die Zusage Jesu ja wussten. Und Martha konnte formulieren, ja, du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Sie hatte das richtige Wissen und Bekenntnis. Aber in ihrer Situation hat sie es nicht begriffen. Maria am Grab hatte von Jesus mindestens 3-mal gehört mit den Leidensankündigungen, ich werde sterben und werde auferstehen. Und Jesus hat es natürlich zu ihr auch sonst noch erklärt, Maria von Magdala. Und dennoch stand sie am Grab und hat verzweifelt geweint. Jesus war realistisch schon neben ihr, aber sie hat es nicht begriffen. So ist Gottes Liebe und der auferstandene Jesus Christus schon die ganze Zeit bei dir, seit deiner Wiedergeburt in dir. Aber wir leben so, als wäre das nicht wahr. Wir begreifen es nicht im Alltag, weil wir das, was wir wissen und das, was wir bekennen, nicht erkennen und begreifen. Wir sind eingeladen, mit den Worten des Epheserbriefes das Unbegreifliche zu begreifen. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du aus der Herrlichkeit deines Vaters, aus der Unverletzlichkeit deiner Majestät und Hoheit herabgekommen bist zu uns auf diese Welt, in die Dunkelheit, in die Sterblichkeit und Einsamkeit. Wir danken dir von Herzen, dass du dich bereit erklärt hast, den ewigen Heilswillen deines Vaters zu verwirklichen und das Geheimnis in deiner Person zu offenbaren, nicht nur durch deine Reden und Worte und Gleichnisse, die schon eindrücklich genug sind, sondern indem du es gelebt hast, in allen Begegnungen, in allen Heilungen, in aller Gemeinschaft, ja in deiner Bereitschaft, den Weg der Liebe, der bedingungslosen und grenzenlosen Liebe hineinzugehen bis in das Sterben, damit wir nicht mehr tot sind, bis in das Leiden der Einsamkeit, damit wir nie mehr allein sind, und in das Geschehen der Auferweckung, damit wir neu auferstehen können. Einst, jenseits unseres Sterbens oder wenn du wiederkommst, und jetzt schon, weil du in uns bist als der Auferstandene und wir unser Sein, unsere Kindschaft, unser Erbe schon jetzt im Himmel haben. Herr, erinnere uns immer wieder, dass wir in dir neue Menschen sind und nicht in uns selbst. Dass wir in dir vollkommen geliebt sind und nicht erst, wenn wir das tun, was wir vernünftigerweise doch tun sollten. Und erinnere uns immer wieder daran, dass du viel mehr Dimensionen hast in deiner Liebe, in deiner Kraft, in deinem Wirken, als uns zur Verfügung stehen. Und all das, was wir sonst beten wollen, das formulieren wir Jesus mit den Worten, die du uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.